Langsam drehte er den Kopf und starrte in die andere Richtung, beobachtete, wie die schuppigen Umrisse durch den sich rasch lichtenden Nebel aufragten. Der Drache saß auf der Kuppel des Tempels, reckte sich, gähnte und entfaltete die Schwingen. Das Entfalten war nicht einfach, der Vorgang dauerte eine Weile, während die komplizierte biologische Maschinerie aus Rippen und Falten in Bewegung geriet. Mit ausgebreiteten Flügeln gähnte der Drache noch einmal, schob sich zum Dachrand und sprang in die Luft. Nach einer Weile kam hinter der Brüstung eine Hand zum Vorschein. Sie tastete unsicher umher, bis sie festen Halt fand. Jemand brummte. Karotte kletterte aufs Dach zurück und zog die beiden anderen Wächter mit sich. Sie blieben flach auf den Bleiplatten liegen, und Karotte beobachtete tiefe Furchen im Metall. Offenbar stammten sie von den Klauen des Drachen. Solche Dinge fielen einem sofort auf. »Sollten wir nicht...« Er schnaufte und holte tief Luft. »Sollten wir nicht die Leute warnen?« Kolon kroch nach vorn und sah über die Stadt.
»Ich glaube, diese Mühe können wir uns sparen«, sagte er. »Ich schätze, den Leuten wird bald klar, dass der Drache nicht tot oder verschwunden ist.«
Der hohe Priester des blinden Io stolperte über seine eigenen Worte. Soweit er wusste, fand nun zum ersten Mal eine offizielle Krönung in Ankh-Morpork statt. Die alten Könige hatten sich in diesem Zusammenhang mit schlichten Bemerkungen und Hinweisen begnügt. Zum Beispiel,
»Wir haben die Krone, kann es überhaupt kein Zweifel daran bestehen, und beim Kler Bautermann und den sieben Teufeln, wir werden jeden verdammten Hurensohn vielteilen lassen, der sie klauen will.«
Derartige Kronreden zeichneten sich nicht nur durch ausgesprochene Klarheit aus, sondern besaßen auch den Vorteil der Kürze. Der Hohepriester hatte viel Zeit damit verbracht, eine längere Ansprache vorzubereiten, die den modernen Zeiten gerecht wurde. Und nun fiel es ihm schwer, sich daran zu erinnern. Außerdem wurde er von dem Ziegenbock abgelenkt, der ihn mit ergebenem Interesse beobachtete.
»Beeil dich!«
zischte Wonse, der hinter dem Thron stand.
»Immer mit der Ruhe«,
zischte der hohe Priester zurück.
»Falls du es noch nicht wissen solltest, dies ist eine Krönung. Ich schlage vor, du zeigst ein wenig Respekt. Ich könnte gar nicht respektvoller sein. Trotzdem wäre ich dir sehr dankbar, wenn du...«
Rechts im Publikum ertönte eine laute Stimme. Wonse starrte in die Menge.
»Das ist die Käsedickfrau«,
stellte er fest.
»Was tut sie da?«
Die Leute in ihrer Nähe sprachen aufgeregt miteinander, und Finger deuteten nach oben, bildeten einen kleinen stoppelförmigen Wald. Der eine oder andere Schrei erklang, und dann bewegten sich die Zuschauer wie eine Flutwelle. Wonse blickte über die breite Straße der geringen Götter. Dort flog kein Rabe. Nein, diesmal nicht. Der Drache glitt dicht über dem Boden dahin, und die breiten Schwingen ruderten anmutig durch die Luft. Die Fähnchen und Wimpel am Straßenrand zerrissen wie dünne Spinnweben, sammelten sich an den Rückenschuppen des Ungetüms und bildeten einen langen Schweif hinter dem Schwanz. Das gewaltige Geschöpf flog mit gestrecktem Hals, und der Kopf wirkte wie die Galionsfigur am Bug eines Schiffs. Die Bürger auf der Straße schrien und kletterten übereinander, um die vermeintliche Sicherheit der Hauseingänge zu erreichen. Der Drache schenkte ihnen überhaupt keine Beachtung. Er hätte mit lautem Gebrüll kommen sollen, doch die einzigen Geräusche rührten vom ledrigen Knarren der Schwingen und dem Knacken der Fahnenstangen her. Er hätte mit lautem Gebrüll kommen sollen, nicht auf diese langsame und stille Weise, die dem Entsetzen Zeit genug gab, alle Illusionen zu verdrängen. Er verhieß etwas, anstatt zu drohen. Und das schien nicht richtig zu sein. Er hätte mit lautem Gebrüll kommen sollen. Stattdessen kam er mit dem bunten Flattern zerrissener Fahnen. Mumm zog die oberste Schublade des Schreibtisches auf und betrachtete die Papiere darin. Es waren nicht besonders viele, und eigentlich betrafen sie ihn kaum. Mit einer Ausnahme. Die fransigen Reste eines Zuckertütchens erinnerten ihn daran, dass er der Teekasse 6 Pence schuldete. Seltsam. Er spürte überhaupt keinen Zorn. Noch nicht. Bestimmt war es nur eine Frage der Zeit, bis er ärgerlich wurde.
Heute Abend bin ich bestimmt wütend, dachte er, wütend und betrunken.
Aber bis dahin dauerte es noch etwas. Erst musste er die Bedeutung der jüngsten Ereignisse verarbeiten. Er gab sich nur deshalb der üblichen Routine hin, weil sie ihn vor dem Nachdenken bewahrte. Errol bewegte sich in der Kiste, hob den Kopf und winselte.
»Was ist los mit dir, Junge?«
fragte Mum und streckte die Hand aus.
»Hast du dir den Magen verdorben?«
Die Haut des kleinen Drachen zuckte so sehr, als arbeiten darunter mehrere Fabriken der Schwerindustrie. Ein solcher Fall fand im Buch über Drachenkrankheiten keine Erwähnung. In dem angeschwollenen Bauch ertönten Geräusche, wie man sie vom Krieg in einem Erdbebengebiet vermutete. Irgendetwas stimmte nicht, das stand fest. Sybil Käsedick betonte immer wieder, dass man sehr auf die Diät eines Sumpfdrachen achten musste, weil jede noch so geringe Magenverstimmung Wände und Decke mit mitleiderweckenden Schuppenhautfetzen schmücken konnte. Doch während der vergangenen Tage, abgesehen von kalten Pizzas und Nobbys schrecklichen Zigarettenstummeln, hatte Errol jene Dinge gefressen, die ihm schmackhaft erschienen. Und nach dem gegenwärtigen Zustand des Zimmers zu urteilen, hielt er praktisch alles für lecker. Auch den Inhalt der untersten Schublade.
»Wir haben uns nicht besonders gut um dich gekümmert, wie?« fragte Mum. »Eigentlich bist du wie ein Hund behandelt worden.«
Er überlegte, welche Auswirkungen quiekende Gumminilpferde auf die Verdauung von Sumpfdrachen hatten. Nach einer Weile hörte Mum, dass die fernen Jubelschreien wichen. Gedankenverloren blickte er auf Errol hinab, und ein außergewöhnlich grimmiges Lächeln umspielte seine Lippen, als er aufstand. Die fernen Geräusche veränderten sich erneut, kündeten nun von Panik und hastiger Flucht. Mum setzte den verbeulten Helm auf und neigte ihn fröhlich zur Seite. Dann summte er munter vor sich hin und schlenderte nach draußen. Eine Zeit lang blieb Errol völlig reglos liegen, schließlich bewegte er sich ganz vorsichtig, kroch und rollte aus der Kiste. Der wichtigste Teil des Gehirns, jener Bereich, der das Verdauungssystem kontrollierte, übermittelte seltsame Botschaften und verlangte völlig unvertraute Dinge. Glücklicherweise war er imstande, den komplexen Rezeptoren in der Nase eine detaillierte Beschreibung zu geben. Die Nüstern blähten sich und unterzogen die Luft im Zimmer einer genauen Analyse. Errol drehte den Kopf von einer Seite zur anderen und nahm eine Peilung vor. Er kroch über den Boden. Er erreichte das Ziel und begann mit offensichtlichem Genuss eine ganz bestimmte Dose zu verspeisen. Sie enthielt diverse Substanzen, mit denen Karotte seinen Brustharnisch polierte. Erschrockene Bürger der Stadt eilten an Mum vorbei, als er durch die Straße der geringen Götter wanderte. Rauch wehte vom Platz der gebrochenen Monde. Dort hockte der Drache auf den Überresten des Krönungspodiums. Er schien sehr zufrieden mit sich zu sein. Es fehlte jede Spur vom Thron und seinem Inhaber, obgleich es möglich war, dass eine gründliche gerichtsmedizinische Untersuchung des kleinen Aschehaufens im schwelenden Holz gewisse Hinweise lieferte. Mum hielt sich an einem Zierbrunnen fest, als die panikerfüllte Menge vorbeistürmte. In jeder Straße, die vom Platz fortführte, herrschte wildes Gedränge, und hinzu kam eine gespenstische Stille. Die Leute verschwendeten nicht mehr ihren Atem, indem sie schrien. Sie beschränkten sich auf die stumme und feste Entschlossenheit, einen anderen Ort aufzusuchen. Der Drache breitete die Schwingen aus und hob sie träge. Die letzten Fliehenden nahmen dies zum Anlass, auf die Schultern der Leute vor ihnen zu klettern und von Kopf zu Kopf zu springen. Innerhalb weniger Sekunden war der Platz leer, abgesehen von den Dummen und hoffnungslos Verblüfften. Selbst die Niedergetrampelten legten einen Kriechsprint zur nächsten Gasse ein. Mum sah sich um, überall lagen Fahnen und Banner, und einige von ihnen wurden von einem betagten Ziegenbock gefressen, der sein Glück überhaupt nicht fassen konnte. Mehrere Dutzend Meter entfernt hockte Treiber mich selbst in den Ruinen auf allen Vieren und versuchte, den verstreuten Inhalt seines Bauchladens einzusammeln. Neben Mum stand ein kleines Kind, winkte zögernd mit einem Fähnchen und rief, »Hurra!« Stille schloss sich an.